SWR 2 Zeitgenossen.
Margarete von Trotter, vielfach preisgekrönte Filmregisseurin, Schöpferin von Filmen wie Rosa Luxemburg, Die bleierne Zeit, Hannah Arendt und noch viel mehr. Schön, dass Sie Zeit heute haben zum Gespräch. Schönen guten Tag, Frau von Trotter.
Guten Tag.
Bei der Berlinale hat Ihr neuester Film Premiere gefeiert, jetzt im Februar, Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Da gab es am Schluss stehend Applaus vom Publikum, ohne zu viel zu verraten, darf ich das sagen. Da sahen Sie auch sehr glücklich aus. Im Oktober ist Kinostart, pünktlich muss man sagen zum 50. Todestag der Ingeborg Bachmann. Jetzt wurden Sie ja bei der Berlinale nicht immer gefeiert. Und wie gesagt, man darf verraten, dieses Jahr im Februar sahen Sie sehr froh und glücklich aus, mit vielen Leuten, die alle stehend applaudierten. War es schon auch ein bisschen eine Genugtuung einfach für Sie in dem Moment?
Sicherlich, sicherlich. Naja, ich meine, gerade wie Sie schon sagen, ich habe ja anderes dort erlebt, obwohl mit dem Publikum eigentlich selten. Das war die Presse, die mich immer fertig gemacht hat, ja. Und ich weiß noch, bei Hella Wahn, das war ja nun meine schlimmste Erfahrung in Berlin, da war die Pressekonferenz so schlimm, dass sie also meine Schauspieler praktisch beschimpft haben, dass sie überhaupt bei mir mitgespielt haben. Ja, also besonders die Männer. Und ich weiß noch, der Striebeck hat dann gesagt, ja, ich habe mich in der Rolle wiedererkannt. Also ja, der hat mich verteidigt, aber das hat mir nichts genützt. Und da habe ich noch meinen Schauspieler dann, weil die Premiere, die kam danach, glaube am selben Abend oder am nächsten Tag, die habe ich noch vorgewarnt und habe gesagt, naja, wir werden vielleicht mit Eiern oder Tomaten beworfen, da müssen wir uns jetzt drauf vorbereiten. Und dann kam aber nichts, sondern ich meine, da waren zwar ein paar Buh, die hatten schon gelesen, was die Presse geschrieben hat, aber sonst war es eigentlich, und wir haben mir sogar viele Menschen, haben mir Blumen geschickt, haben mir Wein geschickt oder solche Sachen, weil sie sich, also gerade Frauen natürlich, in dem Film wiedererkannt haben und vor allen Dingen dann eben auch durch die Kritiken aufgestört waren und mir irgendwie mich ein bisschen trösten wollten, ja.
1982 war das vielleicht?
Das war 82, genau. Aber derselbe Film ist vor 3 Jahren, glaube ich, auf der Berlinale nochmal, weil der Chatrian wollte den nochmal zeigen, weil in anderen Ländern war der sehr, sehr gut aufgenommen worden, nur in Deutschland halt so bösartig. Und auf einmal haben die Leute gesagt, ja, das ist ja der Film für jetzt. Also er kam einfach zu früh auch. Das war damals also es geht ja um eine Frauenfreundschaft, die nicht gegen die Männer gerichtet ist, sondern aber trotzdem, wo sich die beiden Frauen aufeinander konzentrieren und was ganz anderes reden als nur über Küche und so weiter. Kinder, wie man das so damals immer sagte, Küche, Kinder, Kirche, ja, das waren so die Themen für Frauen. Und sonst konnten sie sich nicht ausdrücken oder nur wenige. Und das war der Skandal, ja, weil die Männer fühlten sich da irgendwie in die Ecke gedrängt und in die Enge getrieben. Ich weiß es nicht.
Kurz zu erklären, vielleicht für alle, die es nicht so präsent haben. Hanna Schygulla und Angela Winkler
spielen die beiden Hauptrollen in dem, ja.
In
Hella Wahn, ja.
Und es war der Film, der ein Jahr nach der bleiernen Zeit kam.
Genau.
Den sie in Venedig als erste Frau den Goldenen Löwen bekommen
haben. Eben. Und das war ja auch sehr witzig, weil ich kam ganz stolz von der Bühne runter mit meinem Preis in der Hand. Und da stand also eine italienische Journalistin mit ihrem Mikrofon, so wie sie jetzt hier bei mir stehen, und fragte, wie fühlen Sie sich als erste Frau nach Leni Riefenstahl? Es war tatsächlich so, dass ich nach Leni die erste Frau war, die in Venedig den Preis bekommen habe.
Genau.
Nun war Leni Riefenstahl ja zur Zeit von Mussolini noch. Ja, oder
das heißt,
hatte einen anderen Namen, der hieß...
Der hieß Coppa Mussolini.
Ja. Coppa Mussolini, genau. Und da war ich natürlich entsetzt. Ich als damals doch strenge Linke sollte also die Nachfolge von Riefenstahl. Naja, also das ist nur so eine kleine Anekdote nebenbei.
Aber erinnern Sie sich noch an das Gefühl oder zumindest so eine Skala?
Nein, ich erinnere mich, dass ich also so freudig natürlich, mein Gott, ich hätte damit gar nicht gerechnet, mein Film lief als letzter. Und ich war das Jahr davor in Venedig, war ich in der Jury gewesen, Jurymitglied. Und die letzten Filme, die wir gesehen haben, kamen eigentlich schon gar nicht mehr so in Frage, weil man sich schon vorher mehr oder weniger geeinigt hatte, welche Filme uns gefallen haben. Und deswegen dachte ich, naja, als letzter Film bin ich sowieso da. Da ferner liefen außerdem, war ich nur froh, dass ich überhaupt da gezeigt wurde. Ich meine, das war ja mein dritter Film. Also so viel hatte ich ja noch gar nicht vorzuweisen. Und dann auf einmal das war wirklich so eine unglaubliche Überraschung. Ja, und natürlich dann auch die dementsprechende Freude. Also das war schon für mich ein wirkliches Ereignis, aber auch für das Festival, weil alle Preise, die man damals bekommen konnte. Ich habe, glaube ich, 10 Preise oder so bekommen.
Danach ging es leichter für Sie, oder?
Nee, ja, eben nicht, das dachte ich.
Das ist also sozusagen, dass man denkt, okay, klasse, jetzt stehen die Produzierenden Schlange. War
ja
nicht so.
Naja, also, nee, sowas war, glaube ich, Produzieren haben bei mir nie Schlange gestanden.
Wenn wir bei der bleiernen Zeit sind, dann kann man ja sagen, dass es angelehnt ist an die Biografie von Gudrun Enslin, Mitglied der Rote Armee-Fraktion, also RAF, erste Generation.
Gudrun und Christiane.
Genau.
Ihre Schwester hieß Christiane und die habe ich kennengelernt bei der Beerdigung der Stammheimer in Stuttgart. Da haben Alexander Kluge und Volker Schlöner auf einem Dokumentarfilm gemacht, damals Deutschland im Herbst. Sie sind zu jung, um sich vielleicht zu erinnern, aber das war also ein sehr wichtiger Moment und ein sehr wichtiger Film auch, den 5 verschiedene Regisseure gemacht haben.
Die kann man ja nachgucken. Also ich bin ja 70 geboren, da gucken wir so ein paar Sachen nach. Ja. Aber was mich interessiert hat, ist, dass Sie damals gesagt haben, irgendwann mal in einem Interview, Sie hätten sich schade nicht mit Gudrun Enslin getroffen und das hätten Sie eigentlich machen müssen. Was glauben Sie, hätte sich verändert dadurch?
Naja, ich meine, ich hätte mehr von ihr verstanden vielleicht. Ja, also ich meine, sie hat mich aufgefordert durch ihre Anwälte, sie im Gefängnis zu besuchen. Und ich hatte ja einen Film gemacht vorher mit Klaus Lemke, die Brandstifter. Das war 69. Also noch ein Jahr, bevor sie geboren war. Mein Gott, das ist wirklich sehr, sehr seltsam, Ihnen das jetzt zu erzählen.
Aber gut, die Sendung heißt Zeitgenossen. Ja, das heißt, man hat eine Rückschau, trotzdem, die richtig also über Jahrzehnte geht.
Das ist manchmal, ich habe heute Morgen auch komischerweise, als ich an Sie gedacht habe, dass ich das Interview mit Ihnen machen würde, an den Cohn-Bendit gedacht. Und den habe ich 69 kennengelernt in Rom. Und das ist ja auch schon so lange her. Und wir haben uns dann immer wieder, 69, das ist ewig her. Und für mich ist es manchmal noch wie gestern, ja.
Das ist es doch dann, wenn Sie so in den Jahren und Jahrzehnten zurückschauen und die vielen Filme anschauen, die Sie gemacht haben, wo Sie auch zum Teil Drehbuch geschrieben haben. Haben Sie eigentlich Lieblinge bei den Filmen, wo Sie sagen würden, das ist so weit oben in meiner persönlichen Bestenliste?
Naja, mein zweiter Film, Schwestern und die Balance des Glücks. Der hat mit mir zu tun und meiner eigenen Biografie vielleicht deswegen. Erstens, zweiter Film ist natürlich immer auch die Frage, der erste Film war ja auch sehr, sehr gut gelitten, sagen wir mal, auch auf der Berlinale gezeigt. Aber der zweite ist immer der wichtigste, weil beim ersten sind die Menschen noch freundlich und denken, ach, da kommt so einer und die versucht's mal und sehen wir mal, was sie daraus macht dann, ja. Und als der zweite wird man immer viel, viel kritischer angesehen. Und gleichzeitig war es eben mein privatester, persönlichster Film von allen. Und deswegen habe ich ihn natürlich auch noch sehr gut in Erinnerung. Das ging um meine Schwester, weil da habe ich irgendwie so eine Vorausahnung gehabt, dass ich eine Schwester habe, von der ich nicht wusste. Habe ich erst viel später dann erfahren.
Eine Halbschwester, von deren Existenz Ihre Mutter Ihnen nichts gesagt hat.
Genau, ja.
Was Sie, glaube ich, ziemlich erschüttert hat, dass sie Ihnen das verschwiegen hat.
Sehr, sehr, sehr erschüttert. Ja, weil ich hatte mit meiner Mutter eine so innig, kann man fast sagen, um das ein bisschen pathetisch auszudrücken, eine innige Verbindung, innige Freundschaft fast, weil sie hat nie so ihre Autorität, hat sie nie ausgespielt oder vor mir, sondern ging auch nicht. Wir lebten immer nur in einem Untermietzimmer. Also wir waren so eng miteinander verbunden durch das tägliche Leben auch, dass sie, glaube ich, da nicht die strenge Mutter hätte spielen können, ja.
Denken Sie manchmal, ob Sie im Laufe der Zeit dieses Verhältnis von Schwester zu Schwester schon gespürt haben? Weil das möglicherweise.
Stimmt. Ja? Naja, gespürt vielleicht nicht, aber man sagt ja, also zum Beispiel Freud hat darüber eine ganze Abhandlung geschrieben, dass Kleinkinder, also noch bevor sie reden können, telepathisch mit der Mutter verbunden sind. Also was die Mutter denkt und was sie beschäftigt, das spürt das ganz kleine Kind. Und der hatte also ein Beispiel genannt in dieser Abhandlung, dass eine Frau bei ihm Seancen hatte und sie hat von einem Traum erzählt, in dem eine Münze vorkam, die eine große Rolle gespielt hat in dem Traum. Und sie haben also die ganze Stunde miteinander über diese Münze gesprochen. Und dann geht die Frau nach Hause zu ihrem kleinen Sohn und der bringt ihr diese Münze. Ja, und daran macht er fest, dass das also diese noch nicht sprachliche, sondern über, also telepathische, sagen wir so. Und das könnte ich mir vorstellen, dass meine Mutter sehr stark, weil sie hat meine Schwester ja abgeben müssen, weil sie zu arm war und außerdem adelig und die Familie natürlich durfte das gar nicht wissen und so weiter. Und dass sie deswegen sehr stark an dieses andere Kind gedacht hat, indem sie eben mich als kleines Kind und sie sicher auch darunter gelitten hat, dass sie meine Schwester abgeben musste. Und das habe ich gespürt. Ich meine, wenn man so eng mit einem einzigen Menschen so eng verbunden ist, ich hatte ja zu niemand sonst so eine tiefe Verbindung wie zu meiner Mutter, dann klar, habe ich das gespürt.
Die Frauenrollen, die Sie in Ihren Filmen entwickeln, das sind immer Figuren, die sehr stark in ihrer Zeit verankert ist, über die man aber dann auch sehr viel erfährt. Rosa Luxemburg, Hannah Arendt, dann die Geschichte mit der Rosenstraße gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wo Frauen verhindert haben, dass ihre jüdischen Männer deportiert wurden. Lauter solche Dinge. Hildegard von Bingen, auch da ist immer die Frage, wie wichtig ist Ihnen, dass das sozusagen die Frauenrolle herausgearbeitet
wird? Ja, leider sind das jetzt die Filme, mit denen ich sozusagen durchs Leben gehe.
Ja.
Ich habe ja viele andere Filme gemacht, aber fast alle Filme, die Sie eben genannt haben, sind mir von außen angetragen worden. Also ich zum Rosa Luxemburg, um doch nochmal auf Sie zurückzukommen, war ja die erste historische Gestalt sozusagen, ja, die ich, und das sollte der Film, sollte der Fassbinder machen, hatte auch schon ein Drehbuch mit dem Mertesheimer, der ihm das geschrieben hat, und dann ist er gestorben und der Produzent kam zu mir, den kannte ich schon vorher, Eckelkamp hieß er, und sagte, du, jetzt musst du den Film machen. Du warst mit Fassbinder befreundet. Und außerdem, und jetzt kommt, und das zitiere ich immer sehr gerne, weil das wirklich für mich außergewöhnlich war, und du bist eine Frau und Rosa Luxemburg ist eine Frau und deswegen musst du den Film machen. Und das war natürlich für mich das erste Mal, wo ich sonst immer als Frau eigentlich mich hinten anstellen musste. Und da auf einmal war das also die Begründung. Ich habe dann nicht gleich zugesagt, weil das Buch von Mertesheimer war, sprach nicht dem, was ich mir vorstellte unter dieser Frau, und habe um Zeit gebeten. Das hat er mir auch gelassen. Also ich habe 2 Jahre erstmal recherchiert, sehr, sehr, sehr viel recherchiert natürlich, und dann den Film gemacht. Also, und das, was ich wollte, ist eben nicht nur die Politikerin oder die Kämpferin, die Revolutionärin, sondern ich wollte sie eben auch als Frau zeigen. Also diese Balance zwischen privat und politisch oder öffentlich, was ja damals für viele Frauen ganz wichtig war. Ja, was man mir dann natürlich auch wieder vorgeworfen hat, also gerade die politisierten sagen wir mal, links außen stehenden Menschen, die haben mir vorgeworfen, dass ich auch ihr Privatleben mit. Aber das, gut, das ist meine Art, mich mit Menschen zu beschäftigen, weil also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich nur die Theorie oder nur die öffentliche Erscheinung einer Frau mich interessiert. Ja.
Dann lassen Sie uns den Faden aufgreifen vom Anfang mit dem Ingeborg-Bachmann-Film, also Ihrem aktuellen, der im Oktober in die Kinos kommt. Was war die Hauptmotivation, wenn ich das fragen darf, bei dieser Figur?
Gut, bei die Fragen nach Ingeborg Bachmann. Da gibt es natürlich auch die Frau, die öffentlich wahrgenommen wurde. Und das war natürlich die Lyrikerin, gerade am Anfang. Und sie war ja sehr, sehr jung, als sie sozusagen entdeckt wurde von den 47ern, der Gruppe 47. Und eigentlich wollte man sie so erhalten, so diese Zarte mit einer zögernden Stimme, Gedichte vortragend und sehr schön immer aussehend und sehr gut gekleidet. Also sie hatte dann auch so ein Image als die Primadonna der Lyrik.
Das klingt ja jetzt gerade, wie wenn jemand Ingeborg Bachmann in so eine Art Setzkasten tun würde.
Naja,
also, und da soll sie dann auch bitte drin verbleiben.
Ja, für viele war das so. Und als sie dann also aufhörte, Gedichte zu schreiben und eigentlich sich der Prosa nähern wollte oder überhaupt sehen wollte, ob sie das, da viele dann, also gerade bei ihren ersten Prosa-Sachen und dann auch später Malina, haben ja viele ihr das vorgeworfen. Heute ist es also ein Jahrhundertwerk von heute aus gesehen, für viele. Aber damals war das auch, hat man sie plötzlich so wollte man sie sich sehen, ja.
Natürlich, Sie werden häufig auf Filme angesprochen, die Sie über bekannte Frauen, auch zeithistorisch wichtige Frauenpersönlichkeiten gemacht haben. Ich komme schon noch dazu zu fragen, ob Sie als nächstes eine solche im Sinn haben, nur so halb scherzhaft. Haben Sie, nee, ich sehe Sie schütteln
Nein,
im Kopf.
Nein, ich habe im Moment noch gar nichts. Oder ich, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen auch nicht sagen, gut, weil ich bin abergläubisch.
Dann bleiben wir bei Ingeborg Bachmann. Sie macht diese Reise in die Wüste. Sie, ohne zu viel zu verraten, sie experimentiert auch mit Beziehungen und so. Und das heißt, das war dasjenige Moment, was Ihnen wichtig war. Was bewegt diese Frau in der Phase?
Naja, also mir ist es ja, wie gesagt, angetragen worden von einer Schweizer Produzentin. Die hat sich dann an einen österreichischen Produzenten gewandt, der wiederum Luxemburg mit reingeholt hat. Und das waren zwei, die auch schon bei Hannah Arendt dabei waren. Also die kannte ich schon. Und dann kam noch meine, Gott sei Dank, meine eben auch Produzentin von Hannah Arendt dazu aus Köln. Also ich hatte vier Produzenten. Und die haben mir also jetzt die Frage gestellt, willst du einen Film über sie machen? Da habe ich auch wieder gesagt, ich brauche Zeit, muss sehen. Und sie haben mir auch freigestellt, was für ein Lebensausschnitt oder was ich über sie machen wollte, filmen wollte. Und es gab ja gerade da, als ich also anfing zu recherchieren, kam dieser Briefband raus mit Celan. Und da war ja auch schon ein sehr schöner Film entstanden mit den Briefen, die sie sich sozusagen zwei Schauspieler gegenseitig vorlesen. Also das war für mich nicht die Phase, die ich hätte beschreiben wollen. Aber dann kam eben die Phase mit Frisch, das waren 4 Jahre. Ich habe auch bei Hannah Arendt zum Beispiel, waren es nur 4 Jahre. Ich mag das gerne, wenn man ein Leben also durch eine kurze Zeit innerhalb des Lebens beschreiben kann. Man muss ja dann doch zurück und auch vorausdenken, aber 4 wichtige Jahre. Und ich dachte, diese 4 Jahre mit Frisch waren für sie, für Ingeborg Bachmann vielleicht doch die wichtigsten und auch die schmerzlichsten. Das weiß man dann hinterher, ja. Und weil da war auch, ja, sie hat den Celan verlassen. Also die haben sich sozusagen getrennt, obwohl er noch mit ihr zusammenbleiben wollte. Aber sie hat sich dann gelöst, weil er hat eine Frau und Kind und so weiter. Sie wollte da. Und das war in Paris. Und kurz darauf in Paris lernt sie Frisch kennen. Ja. Und gleichzeitig hat sie die Lyrik verlassen und war sozusagen auf dem Weg zur Prosa oder in ihrem Kopf wollte sie. Und das war für mich sehr spannend, dass jemand, also ein Lyriker verlässt, weil man selber Lyriker ist, in dem Moment ein, und weil man also das sozusagen als Zukunftsvision hat, dass man eben auch Prosa, dass man da den eben jemand kennengelernt, der Prosa schreibt, nur Prosa schreibt. Und dann außerdem also ein Mann, der stabil erscheint und auch also vielleicht Schutz bieten kann, so wie er, na gut, im Film ist er noch ein bisschen kompakter, als er vielleicht damals noch war. Aber zum Schluss war er ja ziemlich kompakt, wenn man an ihn so an die Alterszeit denkt. Ja. Und ich finde, also der Ronald Zerfeld macht das wirklich hervorragend, ganz wunderbar. Und ich, Volker Schlöndorff, der Max Frisch ja noch persönlich gekannt hat, hat ihn eben im Film gesehen und gesagt, das ist absolut der Max Frisch, ja. Kam dann gleich nach der Premiere zu mir und sagte, ich muss das ihm sofort sagen. Und hat er sicherlich auch gemacht. Also insofern war ich dann ganz beruhigt, weil ich dachte immer, mein Gott, der hätte ein bisschen abnehmen können für die Rolle. Aber er ist einfach großartig.
Es wirkt schon so, wenn er so am Fenster steht und rausschaut oder auch wie er die Pfeife hat und an ihr halt einfach saugt und so weiter und schreibt und auf die Maschine einhaut und solche Dinge. Also die Verkörperung scheint gelungen.
Scheint. Ist gelungen.
Ist gelungen. ja, Sie sagten eben, wenn ich diesen Film mache, Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste, dann brauche ich Zeit. Also Zeit zum Vorbereiten, Zeit am Set, Zeit beim Filmen. Wie war das denn eigentlich jetzt bei dem richtig gehenden Handwerk des Filmens? Da hat man ja nicht unlimitierte Zeit.
Nee, da hat man eine limitierte Zeit. Und ich habe in 6 Ländern gedreht, ja. Und eben in Ländern, wo, gut, zu Jordanien, da ist die Wüste, das war auch wirklich, also das Land, wo dann die Wüste, aber ich habe in zum Beispiel die Wohnung von Rom, habe ich in Luxemburg im Studio gedreht, ja. Also das war nicht immer entsprechend dem Ort, wo die Geschichte gespielt hat. Und das war natürlich also so eine Karawane, die durch 6 Länder zieht, ja, wir waren ja mindestens 50 Leute, das war schon sehr anstrengend.
Banal gefragt, ist die Komplexität beim Filmemachen heute so hoch, dass man schier verzweifeln könnte drüber?
Ja, naja, weil die ganzen Nachbearbeitungen, also ich will nicht, wir haben ja vorhin über kleine Zeit gesprochen. Manchmal muss ich daran denken, wenn ich jetzt so ewig lange an der Nachbearbeitung sitze, Den habe ich gedreht, 81, im Februar, März. Noch ein ganz klein bisschen Anfang April. Ja, dann haben wir ihn geschnitten und fertig gemacht. Und im Juli kam schon jemand, oder Juni sogar, von der Venedig, von der Kommission, und hat sich den angeguckt und haben ihn genommen. Und im September, Anfang September, ist er da schon gelaufen. Also Februar, der erste Drehtag, und im September, das würde heute keiner mehr schaffen. Ja.
Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Sie mit Ihrem Bekanntheitsgrad als Regisseurin häufig nach diesen Frauenrollen gefragt werden oder nach diesen Filmen über starke Frauen, weil die eben so sehr prominent sind und weil sie als Figuren sich eben auch häufig widersetzen den Erwartungen, die andere oder ihre Umwelt an sie haben, also Beruf, Bildung, Haushalt und so weiter. Die machen einfach ihr eigenes Ding. Aber Sie sagten auch, andere Filme sind Ihnen ebenso wichtig. Kommen die zu kurz, wenn Sie jetzt im Rückblick so eine Art eigene Werkschau betreiben?
Ja, das waren halt dann normale Geschichten über normale Menschen, jetzt mal in Anführungszeichen. Und was aber doch sehr wichtig ist, auch solche Menschen zu beschreiben. Aber ja, ich habe das Glück oder Unglück, dass ich halt solche berühmten Figuren porträtiert habe. Und das wird mir wohl auch bleiben. Also ich wehre mich jetzt nicht dagegen. Das ist eben so. Es ist so geworden.
Ihr Vater war ja auch berühmt, konnte man sagen, Alfred Rohloff.
Ja, während der Nazi-Zeit war er berühmt, ja.
Ja.
Danach war er so arm und konnte auch nicht mehr, hat er alles verloren. Hat in Berlin gewohnt und die Wohnung und das Atelier und alles und seine ganzen Werke und auch sein Verleger sozusagen, ja, waren ja alle in den Ruinen. Aber ich wusste das ja nicht. Als ich klein war, wusste ich nicht, dass das jemand ist, der von den Nazis so verehrt wurde. Ich wusste ja überhaupt nicht, was Nationalsozialismus ist. Das haben wir ja alle erst sehr, sehr, sehr spät gelernt, weil das wurde uns ja verborgen, was in Deutschland zuvor geschehen war.
Deswegen haben Sie diese 50er Jahre auch die bleierne Zeit genannt,
Genau, und man hat es gespürt, da war irgendetwas in der Vergangenheit, aber keiner hat uns aufgeklärt. Ich meine, es gab sicher Familien, wo die Kinder aufgeklärt wurden, aber meine Mutter hat mich nicht aufgeklärt, in der Schule auch nicht. Die Schule ist ja eigentlich dafür zuständig, ja.
Sie sagten mal, in der Schule endete der Geschichtsunterricht, zack, mit dem Ersten Weltkrieg.
Genau. Und dann fing es eben an in der Bundesrepublik, ja.
Und Ihre Mutter, die ja in Moskau geboren ist und natürlich fließend Russisch sprach, sprach aber mit Ihnen kein Russisch.
Naja, weil ich meine, während des Krieges waren ja die Russen unsere Feinde, wie sie jetzt auch wieder sind, leider, traurigermaßen. Und ich meine, einem kleinen Kind kann man nicht sagen, zu Hause darfst du Russisch sprechen, aber nicht auf der Straße. Ja, und deswegen hat sie mir das gar nicht beigebracht. Und dann nachher war es zu spät.
Mhm.
Wenn man dann erstmal die Sprache kann. Ich habe es dann versucht, das zu lernen, immer wieder aufgegeben.
Aber das hat ja die Bindung zur Mutter nicht geschmälert.
Ja, sie war ja auch keine Russin. Ich meine, sie war von Trotter genannt Treiden. Das war eine alte Uradel, ja,
aus
dem Baltikum. Mhm. Also irgendwie sogar noch früher, also Kaiser Karl der Große oder so hatte und diese Familie in den Ritterstand erhoben. Und ein Teil dieser Familie ist dann nach Jerusalem zum Kreuzzügen und so weiter. Und als sie zurückkamen, hatten in Deutschland nicht mehr so viel zu tun und wollten aber weiter erobern. Also so stelle ich mir das vor. Und sind dann nach Osten marschiert und haben da das Baltikum unterjocht. Also furchtbar. Da gibt es auch noch eine Burg von Treiden, die ich aufgesucht habe oder wo ich hingeführt wurde, während ich bei einem Festival in Riga eingeladen war. Turaida heißt die. Und da gibt es da zusätzlich ein kleines Museum, wo also die ganze Geschichte der Kreuzritter dieser Gegend beschrieben wurde. Also so grässliche Menschen, so grässliche Zeiten, sodass man sich eigentlich eher schämt, zu dieser Familie dazu zu gehören. Naja, kann man ja nicht dafür. Aber nur um darauf zurückzukommen, meine Mutter war keine Russin, aber sie ist eben in Moskau aufgewachsen und liebte die russische Sprache sehr und hat mit ihrem Bruder auch immer Russisch gesprochen. Und also das war einfach so eine Kindheitsliebe zu dieser Sprache. Ja.
Welche Rolle spielen familiäre Bindungen in Ihren Filmen? Also das Thema Schwestern ist ja sehr stark, wie schon im Laufe dieses Gesprächs auch herausgekommen ist, in der bleiernen Zeit, Enslin, Schwestern. Dann natürlich Christa Klages, die im Grunde verschiedene Leben gelebt hat. Und Schwestern, wo der Titel schon alles sagt. Also daher die Frage, welche Rolle spielen familiäre Bindungen in Ihren Filmen generell?
Ja, eigentlich gar keine. Weil ich hatte, bis auf zu meiner Mutter, hatte ich ja keine. Ja, ich habe meinen Vater, der habe ich ab und zu gesehen, der kam einmal im Jahr, da lebten wir dann im Rheinland, kam er uns besuchen für einen Monat. Mir war ja verheiratet mit einer anderen Frau und das war immer sehr, sehr schön. Wir sind zusammen spazieren gegangen, er hat mir Geschichten erzählt, wir haben zusammen Mensch, ärgere dich nicht gespielt. So, ja, aber ich meine, so richtige Bindung könnte man natürlich nicht zu jemand aufbauen, der so selten da war. Und meine einzige Beziehung war zu meiner Mutter. Also insofern ist es vielleicht auch eine Suche nach verwandtschaftlichen oder familiären Beziehungen in den Filmen, weil ich sie selber nicht so gelebt habe.
Und diese Suche, wenn Sie sie ansprechen, hat die vielleicht auch was damit zu tun, dass Ihre Mutter ja staatenlos war und dadurch Sie selbst auch eine ganze Zeit lang. Es ist bestimmt Küchenpsychologie, staatenlos gleich heimatlos aufzuschreiben, aber...
Naja, so sage ich das aber auch immer. Sicher ist das Küchenpsychologie, aber so habe ich es empfunden. Ja, nun war ich natürlich noch außerdem noch unehelich. Also kommt also zwei sozusagen Fremdheiten für andere Menschen, wenn sie mich anschauen, dazu. Ja, also man wurde ja dann oft gefragt, was ist deine Nationalität, was ist für, ja, und dann musste ich immer sagen, ja, ich bin staatenlos und ja, meine Mutter war nicht verheiratet. Also, und das war ja damals ein Makel. Ja, also heute ist es normal. Ich meine, wer ist heute verheiratet, wenn er ein Kind bekommt? Nicht unbedingt, muss nicht sein. Aber damals war das schon noch ein Makel in den 50er Jahren.
Und die Staatenlosigkeit, war auch das ein Makel? Haben Sie das so empfunden?
Naja, es war zunächst nicht ein Makel, aber es war dann doch eine Schwierigkeit, in andere Länder zu reisen. Als ich dann anfing, reisen zu wollen, und das war sehr früh, also ich bin schon mit 15, habe ich schon einen Autostopp gemacht und bin in andere Länder und versucht. Und da war es dann natürlich schwierig, weil für jedes Land brauchte man ein Visum und das musste man zahlen und das Geld hatte ich nicht. Also da habe ich mich immer so versucht, vorbeizuschleichen. Das konnte man damals noch an den Grenzen. Das würde heute überhaupt nicht mehr glücken, natürlich. Ja.
Im Verlauf dieses Gesprächs stelle ich fest, dass so einiges heute nicht mehr so gehen würde,
nee,
oder?
Nein, bestimmt nicht.
Aber vielleicht ist auch einiges heute besser als früher, wenn ich so an das Filmbusiness denke oder generell an die Art, wie wir uns in Europa bewegen können, mit weniger Grenzen. Na klar, wir haben jetzt wieder eine kriegerische Auseinandersetzung in Europa. Das ist natürlich ein Horror. Aber wenn man so bilanziert in so einem Gespräch wie diesem, frage ich mich manchmal, wo würden Sie sagen, fallen Ihnen heute am Filmgewerk Dinge auf, wo Sie sagen, boah, klasse, viel besser, viel leichter, professioneller, hilft mir als Regisseurin auch, meine Ziele besser zu erreichen? Technisch, künstlerisch, wo würden Sie da sagen, klasse, gute Entwicklung?
Naja, die Entwicklung ist eigentlich dann im Nachhinein, also in der Nachbearbeitung eines Films. Da haben Sie natürlich jetzt viel mehr Möglichkeiten, als Sie das vorher hatten. Ja. Aber sonst finde ich vieles, was mir früher besser gefallen hat.
Also Nachbearbeitung vielleicht, wo das Licht nicht so klasse war oder wo man noch was reinretuschieren kann.
Man kann eben doch so den Look eines Films noch ein bisschen verbessern oder verändern.
Corriger la fortune? Vielleicht?
Naja, wenn es immer eine Fortune wäre, wäre es gut. Ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt keinen Unterschied von der Liebe zu meinen Filmen, wenn es überhaupt eine gibt. Ich meine, ich bin ja immer sehr kritisch meinen eigenen Film gegenüber. Nicht sehen, dass die heute größer ist als bei meinen ersten Filmen.
Und wo würden Sie sagen, Mensch, das wäre früher leichter gegangen oder das ist heute so kompliziert, schlechte Entwicklung?
Naja, zum Beispiel jetzt dieser letzte Film, 4 Länder. Ich musste aus 4 Ländern Mitarbeiter nehmen. Ich musste in 4 Ländern drehen, obwohl es zum Teil die Geschichte nicht in den Ländern selber gespielt hat.
Ja. Weil es eine Bedingung der Fördergelder
Natürlich,
war?
Natürlich, das ist eine Bedingung der Fördergelder. Und auch Schauspieler aus allen. Ich habe also in Italien habe ich 3 Filme gemacht. Da war die Bedingung auch, dass man von, da hatte ich auch für meinen ersten Film, Paola d'Amore, hatte ich 3 Länder, die co-produziert haben, aber ich musste nur Schauspieler aus den drei Ländern nehmen. Ich habe die total in Italien gedreht mit einer italienischen Crew. Also da musste ich nicht auch noch, und ich konnte in Italien drehen, musste nicht in die einzelnen Länder reisen. Ja. Also das hat sich wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Und es tut dem Film nicht unbedingt gut.
Sie schreiben viel Drehbücher selbst. Spielt das bereits eine Rolle während des Drehbuchschreibens, dass Sie im Grunde ja konzipieren müssen und überlegen?
Nee, ich weiß ja noch gar nicht. Diesmal wusste ich, ich habe 4 Produzenten. Aber ich wusste ja noch nicht, ob man zum Beispiel Rom nicht in Italien drehen darf, sondern dann in Luxemburg im Studio. Ja. Und das verändert natürlich sehr viel. Nee, also das kann ich nicht mit einbeziehen, da würde ich verrückt. Ich muss mich ganz auf die Geschichte konzentrieren und sie so erzählen, wie ich mir das nur idealiter vorstellen kann. Ich wusste ja auch noch nicht, in welche Wüste ich komme. Eigentlich war es in der Geschichte selber, ist es die Wüste von Sudan gewesen, wo die hingefahren sind. Sudan war so am äußersten Zipfel von Ägypten. Da kann man natürlich heute nicht hin. Dann wollten wir eigentlich nach Marokko, weil alle, die heute in der Wüste drehen, gehen meistens nach Marokko. Da habe ich auch schon einen Film gemacht. Da wusste ich schon auch Bescheid, wo man da hätte drehen können. Dann kam Corona und man wurde nicht reingelassen. Also mussten wir in aller Schnelle, also ich nicht, sondern meine Produzenten, eine andere Wüste suchen. Gott sei Dank haben sie in Jordanien diese Wüste gefunden, weil das sind viel schönere Aufnahmen, die ich da abmachen können, als ich sie in Marokko hätte hinbekommen. Also manchmal sind diese Schwierigkeiten führen dann auch zu was Besserem. Ja. Also es gibt ja so einen schönen Spruch von Luther, wenn dir nicht das gelingt, was du dir vorstellst, geschieht gewisslich das Bessere. Ja. Also manchmal ist es auch beim Film so. Ja, und da ist gewisslich das Bessere, nämlich in Jordanien. Das war einfach eine umwerfende Landschaft. Ich meine, Sie haben den Film gesehen.
Das Licht ist fantastisch. Ja, allein schon das Licht.
Allein diese Wüstenlandschaft und mit den Felsen noch dazu und so, was ich in Marokko nicht gefunden hätte.
Oder mit Goethe sagen, der Mensch blickt in der Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück.
Ja, sehr oft. Sehr oft, das stimmt wirklich.
Fällt so Ihnen
ist es. Nein, es ist oft, ja? Also mir jetzt vom Privaten zu erzählen, also oft bin ich in irgendeinem Mann verknallt gewesen, so sagte man das ja früher als junges Mädchen, und es hat nicht geklappt oder nicht geglückt, er hat sich nicht für mich interessiert oder irgendwas ist dazwischen gekommen, und so nach einem Jahr habe ich gedacht, Gott sei Dank, dass das nicht zustande gekommen ist, ja, das war mein Glück. Und so, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber so ist es immer wieder in meinem Leben gewesen, dass ich mir Dinge gewünscht habe, die nicht eingetreten sind, und im Nachhinein wusste ich, das war gut so. Also als ob jemand mich beschützt hätte. Wenn ich jetzt gläubig wäre, würde ich jetzt,
Danke, Universum. Und genau. Umgekehrt würden Sie sagen, boah, klasse, gut, dass mir das passiert ist an genau der Stelle.
Naja, doch, das natürlich, das gibt's auch.
Zum Beispiel?
Ja, dass ich Volker Schlöndorff kennengelernt habe, der mir ja dann verholfen hat, meinen ersten Film zu machen. Ich habe zwar eine Assistentin verloren und das tut ihm manchmal auch heute noch leid, aber er hat mir immerhin geholfen, auch wenn auf eine Art, die ich nicht so akzeptiert hätte, wenn ich es damals gewusst hätte, jetzt zum WDR gegangen, hat gesagt, wenn sie das nicht schafft, dann mache ich den Film, ja, also helfe ich ihr.
Das heißt, er hat eine Regieassistentin in Ihnen verloren und eine Konkurrentin gewonnen.
Genau. Aber immerhin hat er mir geholfen. Vielleicht war das nicht unbedingt von ihm beabsichtigt. Dachte, vielleicht mache ich einen Film oder zwei, dann habe ich das ausprobiert und dann bin ich befriedigt und komme wieder zurück und will gar nicht weitermachen. So ungefähr hat er sich das, glaube ich, vorgestellt.
Aber erst
als ich dann in Venedig den Preis bekam, da wusste er, die geht nicht zurück. Ja, das ist jetzt ihr Leben.
Aber war es nicht bei Katharina Blum rein formal eigentlich aus heutiger Sicht ein Skandal, dass er mit dem Namen aufs Plakat musste?
Ja, das war aber damals so. Also ich habe mich auch sehr dagegen gewehrt. Aber die Verleiher hatten und auch die Produzenten hatten einfach Angst, wenn da mitten eine Frau mit draufsteht, dass das nicht gut ankommt. Ja.
Das würde mich nämlich auch interessieren. Wo denken Sie heute im Rückblick, Mensch, das war eigentlich unmöglich aus heutiger Sicht?
Natürlich war das unmöglich. Ich würde sogar Volker heute sagen, dass das unmöglich war. Aber die waren 3 Männer bei uns in der Produktion und alle haben auf mich eingeredet, ich soll also den Titel Dramaturg oder also irgendwas anderes nehmen, aber nicht Regie.
aus heutiger Sicht wirkt es tatsächlich komplett aus der Zeit gefallen und auch, Entschuldigung, wie Machtmissbrauch. Ich weiß, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Me Too müssen wir nicht unbedingt thematisieren, aber gestatten Sie vielleicht doch die Frage, Me Too hat bestimmt viel verändert im Laufe der vergangenen Jahre. Mich würde interessieren, ob Sie das so einschätzen, dass vieles von den Verbesserungen, also schlicht Machtmissbrauch in einem System und toxische Männlichkeit zu erkennen, anzusprechen, zu eliminieren und auch zu sanktionieren, dass das ein Umstand und eine neue Realität ist, die bleiben wird? Oder denken
Sie, ich hoffe, dass es bleiben wird. Ich hoffe, es geht in das normale Leben. Also es wird aufgenommen als etwas Selbstverständliches. Ja? Also dass man nicht immer wieder mit dem Finger drauf zeigen muss und sagen, aber da bin ich nicht von überzeugt. Weil also es braucht man ja nur in andere Länder zu schauen. Ja? Also da sind wir hier jetzt vielleicht etwas weiter in unserem Denken und auch in unserem Verhalten. Also sowohl vielleicht in Amerika oder hier oder in den demokratischen Ländern. Aber schauen Sie doch in die Welt, wo überall noch Frauen unterdrückt werden oder wieder unterdrückt werden wie in Afghanistan. Und das ist in vielen Ländern wieder rückläufig. Und auch bei uns gibt es ja Bestrebungen, also auch von der Politik oder von bestimmten Parteien, die das nicht so sehen. Ja. Aber insgesamt bin ich nicht sehr optimistisch.
Sie sind ja eine bekanntermaßen engagierte Tagebuchschreiberin. Denken Sie manchmal, wenn Sie alte Tagebücher in die Hand nehmen, mein Gott, kann ich gar nicht glauben, dass das mal Gedanken der Zeit waren?
Oh ja, das passiert immer wieder. Ja, oder auch, dass man so larmoyant ist. Und weil gerade in der Zeit, wo man also nicht zu dem kam, was man sich vorgestellt hat, oder auch, dass man unter einer Liebesbeziehung gelitten hat. Also es steht ja alles da drin. Da denke ich mir immer, um Gottes Willen, warum hast du dich denn da so angestellt? Ja.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass vieles von dem, was man in den Tagebüchern früher anvertraut hat, was vielleicht auch besser nicht veröffentlicht wurde, heute über soziale Netze und Influencing und Tweeting und alle möglichen Sachen einfach so versprüht wird, dass man manchmal hinterher denkt, Mensch, hättest du das mal besser nicht öffentlich gemacht? Und zwar von beiden Seiten, von denen, die das veröffentlichen.
Ja, also die Menschen, die was dir heute alles twittern oder wie das, also ich bin ja auf all diesen Kanälen, bin ich ja nicht zu Hause, ja. Ich kann gerade mal E-Mails schreiben und SMSen und telefonieren. Aber all das, also das stößt mich auch ab, was die Menschen sich da jetzt an den Kopf werfen. Oder auch, ich meine, diese ganzen Hasstiraden, das hat sicherlich in den Köpfen früher auch gegeben. Aber es wurde nicht so veröffentlicht. Und vor allen Dingen konnten sich nicht die Menschen so zusammen. Na gut, und dann im Nationalsozialismus war es ja so, da haben sie sich ja auch gegenseitig abspioniert und dann angezeigt und so weiter. Also es war in den Menschen immer als Möglichkeit vorhanden. Ja, das glaube ich auch, das wird auch immer so bleiben. Also die Menschen werden nicht auf einmal gut werden, nur weil sie in der Demokratie leben. Aber nicht. Die heutigen Mittel, die man hat, um sich selber natürlich zu featuren, ich meine, die meisten machen es ja so, um sich selber als Person sichtbar zu machen. Ja. Ich will sichtbar sein, Das ist ja auch ein Bedürfnis, was menschlich ist und was man auch versteht. Ja. Ich wollte ja auch sichtbar werden, als ich meine Filme mache. Aber heute ist, also ich meine, gut, das ist, wenn alte Menschen immer darüber reden, wie es früher alles besser war oder heute alles, zu denen möchte ich bitteschön nicht gehören. Ich sehe das auch mit großem Interesse an, was jetzt passiert. Ja, also selbst die Leute, die sich jetzt auf der Straße festkleben, da denke ich manchmal, ich wäre 30 oder 40 Jahre jünger und ich hätte mich da auch festgeklebt. Also es gibt gewisse Haltungen, ja, und Zornesausbrüche, die kann ich gut nachvollziehen.
Das heißt, Sie wären heute eine Klimakleberin aus Wut darüber, dass nicht genug passiert.
Könnte ich mir vorstellen. Hm. Nein, weil ich oft sehr, sehr zornig war, dass ganz gewisse Tatsachen einfach nicht wahrgenommen wurden. Und ich meine, mit dem Klimaschutz, wie lange ist das schon, weiß man das schon, ja.
Ist es im Grunde vielleicht eine Äußerung von zivilem Ungehorsam auch? Ich meine, wie im Grunde in den 70ern es Proteste gegen Altnazis gab, wie es in den 80ern Proteste gegen Aufrüstung gab, dann Proteste Atomausstieg.
Da war ich immer dabei.
Oder? Waren Sie auch bei Nullerjahre Irakkrieg dabei?
Nein, ich meine, mit Protest gegen die Aufstellung der Missiles, da ist ja, deswegen habe ich auch zum Beispiel bei Rosa Luxemburg das Thema gegen den Krieg gewählt. Also ihre Reden gegen den Krieg waren sehr präsent, wogegen sie natürlich auch gegen die Gewerkschaften, sie hatte so viele andere Thematiken, die ich hätte reinbringen können, aber ich hatte mich damals auf diese Antikriegshaltung von ihr konzentriert. Das kam natürlich, weil das in dem Moment in Deutschland die Leute nach Bonn marschiert haben, um dagegen zu protestieren. Ja, deswegen, also auch die historischen Filme müssen immer irgendwie auch von der Gegenwart was aufnehmen, sonst sind sie uninteressant.
Kümmert sich der Film genug um die aktuelle politische Situation, trotz aller Zwänge, die dieses Medium hat, dass man nicht so schnell und so tagesaktuell sein kann?
Ja, ich meine, es gibt ja Dokumentarfilme, die man machen kann, wo man das viel schneller und viel präziser aufnehmen kann. Denn ich meine, einen Film zu schreiben, bis man den Film dann dreht, manchmal hat man Glück und es ist noch irgendwie aktuell und manchmal ist es total verschwunden, die Thematik, und dann kommen sie einfach zu spät. Damit muss man rechnen. Deswegen muss man auch immer noch, glaube ich, über den Anlass, den aktuellen Anlass hinaus, also zum Beispiel, um nochmal auf Bleierne Zeit zurückzukommen, für mich ist das Thema Antigone und Ismene darin, ja, also die beiden Schwestern, die eine, die rebelliert und die andere, die klein beigibt, also ja, und dann in ihrer Jugend ist die eine Ismene und die andere Antigone, und dann dreht sich das um und die Gudrun sozusagen wird Antigone und die andere will das aber nicht aufgeben, ihren Status als Rebellin, kann aber nicht so weit mitgehen, ja, weil sie ist nicht überzeugt, dass man Bomben werfen muss, und das ist die Geschichte eigentlich, und wenn Sie heute den Film sehen, dann ist das die Geschichte, die bleibt, und gar nicht so sehr also die Geschichte der Raff, ja.
Es gibt diese eine kurze Szene, die sehr 70er Jahre aussieht von der Optik her, wo die eine Schwester die andere Schwester im Gefängnis besucht. Und ganz am Schluss, das Ganze passiert nonstop unter den Augen eines Wachmannes, ganz am Schluss sie ihr eine Botschaft zukommen lässt mit einem Trick. Sie sagt ganz schnell, dein Pulli ist schön, gib ihn mir. Mhm. Und zack, sind die halb nackt, ohne Pulli tauschen die Pullis, der Wachmann ist total perplex und die Übergabe des Zettels, der Botschaft, ist damit gelungen.
Ja.
Würde das heute noch mal so funktionieren, so eine Szene so zu drehen?
Das glaube ich schon, weil ich meine, Schwestern, wenn sie klein sind, tauschen ja die Klamotten, wie man das so sagt, gerne aus. Ja. Und das war ja auch also diese kindliche Verbundenheit, die ja auch bei denen immer noch da ist. Ja. Und dann gleichzeitig das auszunutzen, um also diese Botschaft, also dieses Vertrauen auch schon gleich wieder zu missbrauchen. Ja, das ist ja dieser Konflikt, der durch den ganzen Film geht. Das Vertrauen aus der Kindheit und das Missbrauchen durch die Politik des Moments. Ja. Und ich für zum Beispiel auch, was ich auch wichtig fand damals, den Satz habe ich von Ulrike Meinhof übernommen gehabt, die immer sagte, also in 20 Jahren wird man sehen, dass wir recht hatten. Ja. Und das sagt sie da ihr ja dann auch im Gefängnis. Du wirst sehen, in 20 Jahren werden wir diejenigen sein, die das Recht auf unserer Seite haben. Und das weiß man ja, dass das nicht stattgefunden hat. Also auch diese Enttäuschung, die man schon sieht, dass der andere diese Enttäuschung wird leben müssen, die man ihn nicht leben lassen möchte. Also dieser ganze Konflikt zwischen Menschen, die sich lieben und gleichzeitig voneinander entfernen und dann sich doch nicht so weit entfernen können, weil sie sich eben in der Kindheit so nah waren. Das war vielleicht für mich noch wichtiger als der politische Background. Das finde ich schön, wenn man das zusammenfügen kann. Ja? Also ein wichtiges Thema in der Zeit und dann doch ein übergeordnetes, menschliches, immerwährendes Thema gleichzeitig.
Gegen Ende des Gesprächs möchte ich Sie gerne noch fragen, obwohl Sie sagen, Sie seien abergläubisch und möchten nichts über Projekte verraten, was könnten Sie sich noch vorstellen, wofür würden Sie noch brennen? Eine Story, die Sie gerne noch auf die Leinwand bringen würden.
Gar keine Story. Also ich würde wahnsinnig gerne, ich habe ja so viele Filme mit Barbara Sokowa gemacht. Ja. Also 7 Filme haben wir zusammen gemacht. Das ist ja wirklich außergewöhnlich, wie viel man ja.
Hannah Arendt, Rosa Luxemburg und eben die anderen auch.
Bleierne Zeit, das war unser erster Film. Ja. Dann kam Rosa Luxemburg und dann habe ich einen Film mit ihr in Italien gemacht und so weiter. Also ich muss sie jetzt nicht alle aufzählen. Und Vicky. Und Vicky Krebs als Bachmann, das ist ja das erste Mal, dass ich mit ihr gearbeitet habe. Das war auch eine so wunderschöne und Einverständige und Arbeit miteinander. Und ich würde gerne einen Film mit den beiden machen. Also das wäre entweder Mutter-Tochter-Verhältnis oder ältere Frau mit einer Jüngeren befreundet oder so. Also die beiden, da suche ich im Moment, wenn sie ein Thema haben, was sie mir nennen könnten, ja, da wäre ich sehr offen für. Das sage ich auch all meinen Produzenten, sage ich, sucht mir eine Geschichte, wo die beiden miteinander spielen. Das wäre noch für mich eine Herausforderung und auch eine Befriedigung. Die beiden, mit denen ich so gerne gearbeitet habe. Ich meine, Jutta Lampe war auch eine Frau, die ich sehr geschätzt habe, die ja leider schon vor Jahren gestorben ist. Katja Riemann liebe ich auch sehr. Also meine Schauspielerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, die meisten sind auch meine Freundin geworden. Ja.
Margarete von Trotter, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich hoffe, es hat Sie nicht gelangweilt.
Jedenfalls mich nicht.